Guten Morgen. Schön wieder bei euch zu sein hier in Laufdorf. Waren doch so knapp 10 Jahre von den 150, die wir hier sein durften, auch mitgestalten durften. Ich maße mir jetzt mal an, im Namen aller Gäste gestern Abend, die von außerhalb kamen, zu sagen, es war ein wunderschöner Abend. Habt ihr ganz toll gemacht. Ich habe mich sehr gefreut. Mir wurde es nicht langweilig, dass ich die Schrift lesen musste. Ich hatte auch die Brille nicht dabei, von daher hätte ich es auch gar nicht gekonnt. Aber nein, es war sehr kurzweilig, die verschiedenen Elemente, und es war wirklich ein schönes Zeugnis. Doch, hat sich gelohnt zu kommen. Ja, und dann dachten wir, wenn wir schon mal da sind und ich gefragt wurde, ob ich mal nicht wieder eine Predigt halten könnte, habe ich gefragt, da geht es dann nicht gerade am Tag danach, dann ist nur eine Fahrt, und so kommt es, dass ich heute Morgen hier vorne stehen darf, um die Predigt zu halten. Wir haben schon den Text gelesen bekommen, aber ich möchte das nochmal tun, und zwar nach dem Lukas-Evangelium und zu dem Thema, wo ist euer Glaube? Und das ist ein Stück weit eine Fortsetzung von der Jahreslosung. Ich habe mich erkundigt, ihr habt da in der Bibelstunde auch schon mal drüber gesprochen. Da heißt es ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber was ist nun Glaube? Und darum geht es hier in dieser sehr bekannten Geschichte. Ich lese uns nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Eines Tages stieg er mit seinen Jüngern in ein Boot und sagte, fahren wir ans andere Ufer hinüber. So fuhren sie ab. Und während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich kam ein Sturm auf, ein Fallwind von den Bergen. Die Wellen schlugen ins Boot und sie kamen in Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus, weckten ihn und riefen, Rabbi, Rabbi, wir sind verloren. Da stand er auf und herrschte den Wind an und die tosenden Wellen. Da hörten sie auf zu toben und es wurde ganz still. Wo ist euer Glaube? Fragte Jesus seine Jünger. Doch sie waren sehr erschrocken und sagten erstaunt zueinander, wer ist das nur, dass er sogar dem Wind und dem Wasser befehlen kann und die gehorchen ihm auch? Es geht mir also um die Frage, die Jesus an die Jünger richtet, wo ist euer Glaube? Was ist Glaube? Glaube ist zuerst einmal ein Geschenk unseres Herrn. Er ruft uns zum Glauben durch sein Wort. Er gibt uns in Gnade den Glauben. Darum ist der Glaube, der Rettungsglaube, kein Werk. Es wird ja uns Evangelischen oder Evangelikalen manchmal vorgeworfen, ihr macht aus dem Glauben ein Werk. Nein, der rettende Glaube ist von Gott geschenkt. Darum können wir an ihn glauben, weil er uns den geschenkt hat, an sein Werk der Erlösung, an die Auferstehung Jesu, seine Wiederkunft. Wir können an sein Wort, die Bibel, glauben, an die Verheißungen, die er gegeben hat, weil Gott uns das aus Gnade schenkt. Nun gilt aber auch, wir empfangen den Glauben als Geschenk, ja, aber nun müssen wir etwas damit anfangen. Wir müssen das Geschenk auspacken und in Gebrauch nehmen. Was nützt ein Geschenk, wenn wir zwar dafür danken, dem Geber, es dann aber weiterhin eingepackt auf dem Regal stehen lassen? Dann nützt das Geschenk überhaupt nichts. Und so ist es auch mit dem Glauben. Gott verhilft uns zum Start ins Christenleben, das ist seine Gnade, aber nun geht es darum, dass wir darin wandeln. Und da fällt uns natürlich das Wort ein aus 2. Korinther 5, 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Aber wie machen wir das nun? Wie wandeln wir im Glauben? Das ist leicht gesagt, aber wie geht es nun ganz praktisch? Und aus dieser Begebenheit, die die Jünger mit Jesus erlebt haben, wie er Sturm und Wellen gebietet und sie damit aus Todesgefahr rettet und sie fragt, wo ist euer Glaube, können wir einige Antworten dazu erhalten. Zuerst sehen wir, dass Jesus die Jünger tadelt. In diesem Satz, wo ist euer Glaube, ist da ein Tadel enthalten. Warum glaubt ihr nicht? Er tadelt sie wegen ihrer Panik, wegen ihrer schrecklichen Angst, ja, wegen ihres Mangels an Glauben. Sie befanden sich mit Jesus im selben Boot, der Sturm kam und bald waren sie in Schwierigkeiten und es wurde gefährlich. Das Wasser lief ein, sie schöpften das Wasser sicher aus, das wird zwar nicht berichtet, aber das können wir uns ja vorstellen. Das Boot füllt sich erneut und sie können sehen, in wenigen Augenblicken würden sie sinken. Und dann tun sie, was sie können, aber es scheint nichts zu nützen. Und was sie nun in Erstaunen versetzte, war die Tatsache, dass ihr Meister hinten im Boot immer noch in tiefen Schlaf versunken war. Also weckten sie ihn auf und riefen, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Kümmert's dich nicht, so nach Markus 4. Daraufhin stand Jesus auf, gebot dem Wind und den Wellen, und der Sturm legte sich. Aber dann tadelte er sie. Er tadelt die Jünger, weil sie überhaupt zweifelten. Wo ist euer Glaube? Der müsste doch da sein. Oder nach Matthäus, wie wir es ja gelesen haben, oder in der Schriftlesung, ihr Kleingläubigen. Er tadelt sie, weil sie sich in einem solchen Zustand der Erregung, der Angst und Panik befanden, obwohl er doch bei ihnen im Boot war. Aber war das denn nicht verständlich? Können wir die Jünger nicht verstehen in ihrer Angst? Menschlich gesehen ganz sicher. Hätten wir wohl auch Angst gehabt. Aber sind Christen denn nicht Leute, die wissen, ihr Herr ist bei ihnen und Jesus war doch bei ihnen? Die konnten ihn ja damals auch sehen. Er war hinten im Boot. Und das bedeutet nun Glaube, dass wir nicht nur wissen, Jesus ist bei mir, weil er es verheißen hat, sondern dass ich ihm nun vertraue. Ich habe zwar keine Kontrolle mehr über die Situation, Jesus aber schon. Jesus entgleitet die Kontrolle über mein Leben nicht. Und darum brauchen wir nicht in Panik verfallen. Darum brauchen wir nicht verzweifelt zu werden. Egal in welcher Situation wir uns befinden, egal wie es uns geht, weil wir einfach wissen, Jesus weiß darum. Er hat alles unter Kontrolle, er hat alles in seiner Hand. Und er meint es doch gut mit mir. In diesem Glauben dürfen wir uns bei Jesus sicher und geborgen wissen und zur Ruhe kommen. Es ist nicht so, dass heftige Erregung und Panik ein Mangel an bedingungsloser Zuversicht und Vertrauen auf Gott bedeutet? Ist es nicht ein Mangel an Glauben, wenn wir in Panik geraten, dass er sich für uns interessiert und dass er uns helfen wird? Und so meinen wir, selbst die Verantwortung übernehmen zu müssen, so wie die Jünger. Und selbst um die Sache kümmern zu müssen. Weil wir das Gefühl haben, dass es Gott nicht interessiert und wie es uns geht und er greift ja nicht ein, also müssen wir jetzt selbst was tun. Es gibt viele biblische Beispiele dafür. Eines davon ist David, der während seiner langen Flucht vor Saul, ging ja viele Jahre, so müde und frustriert wurde, dass er einige Male zu den Philistern, zu den Feinden, überlief und sich dadurch selbst in große Gefahr brachte. Aber er war mit seinen Nerven so am Ende, ja, mit seinem Glauben am Ende, dass er dachte, ich muss zu den Philistern. Da bin ich vor Saul sicher. Wir sollten nicht in Panik geraten, weil das einen Mangel an Glauben bedeutet, einen Mangel an Zuversicht, ein Mangel an Vertrauen auf unseren Heiland und Gott. Wenn wir Christen in Panik geraten, auch bei all den Krisen, die es geben kann, gibt auch in unseren Tagen, ja, man hat den Eindruck, eine Krise nach der anderen, und wir so reagieren wie die anderen und uns Sorgen und Angst machen, vielleicht in Panik geraten und auch nur noch schimpfen, dass alles schlechter wird, könnten dann die anderen nicht sagen, du hast aber nicht allzu viel Glauben an deinen Gott. Es scheint nicht viel hinter dem Christentum zu stecken. Es ist nicht viel wert, wenn ich dich so sehe. Was ist der Unterschied? Ja, Gott lässt es zu, dass unser Glaube geprüft wird. Prüfungen, die gehören dazu. Ohne Prüfung lernt man viel weniger oder nichts. Und so ist es auch mit dem Glauben. Das ist ein Vertrauensbeweis Gottes, wenn er unseren Glauben prüft. Da sollten wir also keine Angst davor haben, sondern es als Chance sehen, nun im Glauben voranzukommen. Wie lange musste Abraham auf den verheißenen Sohn warten? Wie lange wanderte das Volk Israel durch die Wüste, hatte Hunger und Durst, von Feinden angegriffen, und sie mussten lernen, allein auf Gott zu vertrauen? Oder nehmen wir das Kapitel 11 im Hebräerbrief. Da werden uns weitere Männer und Frauen Gottes vor Augen geführt, die in Not kamen, deren Glauben geprüft wurden. Und sie sind uns ein Vorbild, im Glauben durchzuhalten. Also so müssen wir verstehen, auch wir können sehr wohl in eine Situation kommen, in der unser Glaube angefochten ist, wo er auf die Probe gestellt wird. Gott lässt Stürme und Prüfungen zu. Wer meint, sein Leben lang keine Probleme mehr zu haben, wenn er Jesus nachfolgt, der unterliegt einer gewaltigen Täuschung. Unser Glaube wird angefochten werden. Und Jakobus geht sogar so weit, dass er sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen kommt. Wir sollen uns sogar darüber freuen. Gott lässt Stürme und Schwierigkeiten zu. Er erlaubt dem Wind zu blasen, den Wellen zu rollen, sodass alles schief zu gehen droht und wir in Gefahr geraten. Als Christen leben wir in dieser Welt genau wie alle anderen auch. Wir haben viele derselben Probleme, die Menschen ohne Jesus auch haben. Werden krank, haben einen Unfall, Sorge um den Arbeitsplatz, schwierige Familienverhältnisse, finanzielle Sorgen und so weiter, das haben wir alle auch. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Fangen wir an zu zweifeln, fangen wir an zu jammern oder haben wir Glauben? Wenn wir eine magische Vorstellung vom Glauben haben, dann erwarten wir, dass Gott automatisch eingreifen und uns retten wird. Und zwar so, wie wir es wollen. Ja, ich komme in Schwierigkeiten und Gott ist doch da und Jesus ist doch für mich da, also wird es alles so kommen, wie ich das will, und zwar sofort. Und wenn das nicht passiert, dann sind wir versucht zu fragen, wie kann Gott so etwas zulassen? Ja, Jesus legt sich schlafen und lässt es zu, dass ein Sturm kommt. Unsere Situation mag tatsächlich hoffnungslos werden, sodass es sich vielleicht sogar herausstellt, dass wir uns in Lebensgefahr befinden. Alles mag sich gegen uns verschworen zu haben, alles scheint gegen uns zu sein, scheint uns in Verzweiflung zu treiben, und Jesus ist scheinbar gar nicht um uns besorgt. Das ist dann die eigentliche Not. Das ist die wirkliche Versuchung des Glaubens. Der Wind, die Wellen, das Wasser, das ins Boot hineinströmte, das war ja schon schlimm genug. Das war gefährlich. Aber das Allerschrecklichste und Unfassbarste bestand ja darin, dass es Jesus anscheinend gar nicht kümmerte. Er schlief weiter und sorgte sich scheinbar gar nicht. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Er scheint unbesorgt zu sein, unbesorgt über uns, über seine Sache, ja, über seine Gemeinde, sein Reich. Warum greift er nicht ein? Stellen wir uns einmal die Gefühle der Jünger vor. Sie waren Jesus nachgefolgt. Sie hatten seine Wunder gesehen und erwarteten, dass wunderbare Dinge geschehen würden. Als Messias in Jerusalem würde er doch sein Reich aufrichten. Und nun sah es so aus, als ob alles mit einem Schiffbruch und dem Tod durch Ertrinken enden sollte. Was für eine Katastrophe, und das alles, weil Jesus so sorglos war und sich nicht kümmerte. Kennen wir nicht alle etwas von dieser Situation, den Prüfungen und Schwierigkeiten, ja von dem Gefühl, dass Gott sich irgendwie nicht darum zu kümmern scheint? Er greift überhaupt nicht ein. Warum lässt er zu, dass ich als Christ unter der Hand eines Nichtchristen zu leiden habe? Warum lässt er zu, dass bei mir alles schief geht und bei anderen nicht? Warum hat jener Erfolg und ich nicht? Warum wird jemand anders gesund und ich nicht? Warum greift Gott nicht ein? Oder wir fragen, warum schenkt der Herr keine Erweckung in seiner Gemeinde? Warum lässt Gott es zu, dass gottlose Menschen, dass Atheisten so die Oberhand gewinnen, wo sie doch Gottes gute Gebote mit Füßen treten? Schläft er? Kümmert es ihn nicht? Und genau das stellt im Wesentlichen das dar, was die Erprobung bzw. Prüfung des Glaubens ausmacht, dass Gott viele Dinge zulässt, die wir nicht verstehen können. Und dass er sich scheinbar überhaupt nicht darum zu kümmern scheint. Und noch einmal, das gehört zu unserem Leben als Christ dazu. Und Gott gibt uns in solchen Zeiten und Situationen die Gelegenheit, das Geschenk des Glaubens auszupacken und unseren Glauben anzuwenden. Die Jünger haben ja Glauben. Denn Jesus fragt sie, wo ist euer Glaube? Der müsste da sein, ihr habt ihn doch eigentlich. Warum wendet ihr ihn nicht an, ist seine Frage. Ihr habt doch zuvor an mich geglaubt, warum jetzt nicht? Was ist nun das Wesen des Glaubens? Ich möchte es zuerst einmal negativ ausdrücken. Glaube ist offensichtlich keine Gefühlssache. Dass die Jünger in der Situation, in der sie sich befanden, in Todesangst, ihre Gefühle nicht im Griff hatten, das ist ja eigentlich verständlich. Aber Jesus sagt nun nicht, warum habt ihr eure Gefühle nicht im Griff? Sondern er fragt, wo ist euer Glaube? Wenn der Glaube vor allem eine Gefühlssache ist, dann schwankt er hin und her. Aber so soll es nicht sein. Unser Glaube soll fest, er soll unerschütterlich sein. Unabhängig von unseren Gefühlen. Dann der Glaube ist, der Glaube ist auch nicht etwas, das wie ein Automat funktioniert. Auch diesen Fehler begehen viele, vielleicht haben wir den alle ab und zu schon begangen. Ich möchte es mit einem Thermostat vergleichen. Ja, da stellen wir die Temperatur ein. Wenn es zu kalt wird, springt die Heizung an und wenn es zu warm wird, dann schaltet sie sich ab. Es wird immer eine gleichbleibende Temperatur gehalten. Und nun meinen manche, beim Glauben sei es auch so. Der Glaube würde sich automatisch ein- und abschalten. Wenn wir viel Glauben brauchen, ja, dann haben wir automatisch viel Glaube und wenn alles gut geht und wir vielleicht weniger Glauben brauchen, dann haben wir halt auch weniger Glauben. Aber so ist es nicht. Nein, es geht nicht automatisch. Wir sind aktiv beteiligt. Das ist deine und meine Verantwortung, dass wir diesen Glauben nun praktizieren. Also, Glaube, biblischer Glaube ist etwas, das praktiziert werden muss. Wir müssen ihn in Aktion bringen, wir müssen ihn in Gang setzen, ihn anwenden. Und genau das ist, was Jesus zu den Jüngern sagt, wo ist euer Glaube? Mit anderen Worten, warum nehmt ihr nicht euren Glauben und wendet ihn auf diese Situation an? Die Jünger ließen sich von der Situation beherrschen, die Todesangst, und darum gerieten sie in Panik. Und das ist ja, was Panik mit einer macht, dann setzt der Verstand aus, dann kann man nicht mehr klar denken. Glaube aber hat mit Denken zu tun. Wenn sie nur einen Augenblick lang nachgedacht hätten, dann hätten sie doch sagen können, was denn? Ist es möglich, dass wir mit dem Meister an Bord ertrinken? Gibt es etwas, das er nicht tun kann? Wir haben seine Wunder gesehen. Er verwandelte Wasser in Wein, er heilte Blinde, er entlahme, er weckte sogar Tote auf. Ist es denn wahrscheinlich, dass er sich und uns so ertrinken lässt? Unmöglich. Auf jeden Fall liebt er uns und sorgt für uns. Er hat uns gesagt, dass sogar die Haare auf unserem Kopf alle gezählt sind. Und überhaupt, Jesus hat doch einen Auftrag zu erfüllen. Er ist doch der Messias. Er kann doch hier nicht einfach so ertrinken. Irgendwas wird passieren, dass Jesus nicht ertrinkt. Und weil wir bei ihm sind, werden wir auch nicht ertrinken. So hätten sie doch argumentieren können. Das wäre Glaube gewesen. Glaube sagt, ja, ich sehe die Wellen, ich sehe die Gefahr, aber. Manche haben von diesem Aber des Glaubens gesprochen. Das ist also der Glaube. Er hält an der Wahrheit fest und argumentiert aufgrund dieser Tatsachen. Und so wollen auch wir an diesen Tatsachen festhalten. Da ist die Tatsache, Jesus hat mich erlöst. Gott hat seine Liebe zu mir gezeigt, als er Jesus an meiner Stelle am Kreuz sterben ließ. Und Paulus sagt, wenn Gott uns erlöst hat durch Jesus, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Die zweite Tatsache, Jesus ist da. Er ist allgegenwärtig. Er ist in deinem und meinem Leben, wenn wir seine Jünger sind. Auch wenn er schläft, wie hier bei den Jüngern, er ist da. Und er hat mich bis heute geliebt, hat meine Sünden vergeben, hat mein Leben geführt. Er wird mich auch jetzt nicht im Stich lassen. Ich verstehe ja auch nicht gerade, warum er mich in diese Gefahr hat kommen lassen. Ich verstehe auch nicht, warum er sich nicht darum zu kümmern scheint. Aber das stimmt eigentlich nicht. Er kümmert sich, er hat es verheißen. So spricht der Glaube. Und dann vertraut er darauf, dass Jesus eingreifen wird. Ich denke hier an das Volk Gottes, an das Volk Israel, als sie zwischen dem Schilfmeer und der heranrückenden Armee des Pharaos steckten und scheinbar alles aussichtslos schien. Da gerieten sie in Panik. Das war diese Paniksituation. Wenn ihr die Geschichte lest, habt ihr da nicht auch schon gedacht, warum geraten sie in Panik? Gott hatte doch die 10 Plagen geschickt. Der Pharao war doch besiegt. Die brauchen doch jetzt keine Angst zu haben. Gott hat sie doch nicht herausgeführt, um sie jetzt hier in der Wüste umbringen zu lassen. So hätten sie im Glauben argumentieren können. Aber auch da waren sie, wie dann die Jünger später bei Jesus, sie gerieten in Panik und der Glaube war weg. Und sie machten Gott Vorwürfe. Und Mose konnte dann auftreten und von Gott her sagen, ich werde für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist dann der Glaube. es Gott zu überlassen. Er wird die Dinge schon richten und wir können stille sein. Es gibt übrigens noch einen weiteren Sturm in der Bibel. Ja, eigentlich zwei, aber den einen an Jona, ja, wo es auch Sturm gab und man ihn ins Wasser warf, den will ich jetzt nicht erwähnen. Einen weiteren Sturm. Ich frage mal in die Runde, weiß jemand, welchen ich meine? Paulus im Mittelmeer, ja, genau. Paulus auf der Fahrt nach Rom. Und da ist doch, wenn man diese Geschichte liest, faszinierend, mit welcher Ruhe der Paulus auftritt. Die anderen waren in Panik, haben nichts mehr gegessen, hatten jegliche Hoffnung verloren. Und der Paulus, der hatte die Ruhe weg. Und er konnte auftreten und sagen, Jesus hat mir verheißen, dass ich nach Rom kommen werde. Und er hat darum euch, mir praktisch auch geschenkt, damit keiner hier umkommt. Und so wurden sie alle ruhig, fingen wieder an zu essen und alle wurden gerettet. Paulus konnte, als die anderen in Panik gerieten, ruhig bleiben, weil er Jesus vertraute und war dadurch ein Segen, ein Zeugnis für die ganze Schiffsbesatzung. Noch ein letztes. Die Jünger kommen mit ihrer Not zu Jesus. Ja, er tadelt ihren Kleinglauben und fragt, wo ist euer Glaube? Warum seid ihr so kleingläubig? Aber er greift auch ein. Er lässt sie nicht im Stich. Er stillt den Sturm und damit die Wellen. Und so dürfen und sollen auch wir zu Jesus kommen, mit unserer Not, mit unseren Fragen und unseren Bitten. Und wenn Jesus dann auch uns tadeln sollte und auch zu uns sagt, wo ist dein Glaube? Nehmen wir es an, aber kommen wir zu Jesus. Lassen wir unseren Glauben wieder erwecken. Und Jesus hat die Jünger ja nicht abgewiesen. Er hat nicht gesagt, also mit euch Kleingläubigen kann ich nichts anfangen. Ich lasse euch jetzt absaufen und ich gehe auf dem Wasser zurück. Hätte er machen können, ja, er konnte ja auf dem Wasser gehen. Nein, er weist sie nicht ab, er greift ein. So wie er es will und so wie es am besten für uns ist, dürfen wir das auch für unser Leben wissen. Und so wünsche ich uns allen, dass wir die Prüfungen unseres Glaubens bestehen. Jeder da, wo er herausgefordert ist, das kann bei jedem wieder anders sein. Und unseren Glauben praktizieren, einsetzen. Und dadurch sind wir auch ein Zeugnis für die Menschen um uns herum. Wollen wir beten. Lieber Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du bei uns bist. Wir danken für deine Liebe. Wir danken dir, dass du dich kümmerst, auch wenn es manchmal anders zu sein scheint. Aber da wollen wir glauben, dass du eingreifen wirst, wann es richtig ist und so wie es gut ist, auch für unsere ganz persönliche Situation. Und ich möchte dich für uns alle bitten, Herr, schenk uns in unseren Glaubensprüfungen, in unseren Nöten, den Blick auf dich, dass wir die Verheißung in Anspruch nehmen, dass wir unser Denken einsetzen und wissen, du hast uns erlöst, du hast mich erlöst, darum wirst du auch jetzt für mich sorgen. Danke, Herr Jesus, für dein Wort, für die Ermutigung. Schenk, dass auch wir uns als Geschwister ermutigen im Glauben. Wir dürfen füreinander beten. Wir dürfen bezeugen, was du in unserem Leben getan hast, geholfen hast und so auch den anderen Mut machen, dir weiter zu vertrauen. Und lass uns dadurch auch ein Zeugnis sein in unserem Ort, in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz. Danke noch einmal für dein Wort und deinen Segen. Amen.